In dieser Folge von Pat One Please geht's zurück bis in die frühen 1970er Jahre, auch wenn der Großteil der Geschichte erst in den 80ern spielen wird. Wir reden über eine Technik, die für ihre Nutzer schnell wahnsinnig teuer werden konnte und die bis dato doch recht dämlichen Fernsehapparate ja so einen winzigen Tick smarter machte. So würden wir das vermutlich heute bezeichnen. Wir reden über den Bildschirmtext oder kurz BTX.
Pat One Please, der nächste Retro-Podcast von und mit der Torte.
Der Bildschirmtext BTX, der wurde hierzulande im September 1983 bundesweit eingeführt. Damals waren die Entwicklungszeiten und Release-Prozesse für komplexe Technikprojekte noch sportlich. Angekündigt und vorgestellt wurde der Dienst nämlich bereits 6 Jahre zuvor, im Jahr 1977. Einen ersten Feldversuch der Technik sollte es dann 1980 unter anderem in Düsseldorf mit rund 2000 Teilnehmern geben. Man stelle sich vor, Apple hätte nach der Ankündigung des ersten iPhones noch 6 Jahre mit der Auslieferung gewartet. Aber die Zeiten waren andere und zur ganzen Geschichte gehört auch, dass es erste Ideen, den TV als eine wie von der Deutschen Bundespost betiteltes Datensichtgerät, Deutsch ist schon schön, zu nutzen, die gab es schon Anfang der 70er Jahre. Vorreiter waren dabei die Techniker der BBC in Großbritannien. Mit ViewData, so hieß deren Dienst, stellten die ihren Entwurf Mitte der 70er Jahre vor, den die Deutsche Bundespost dann zu BTX pimpte. Die Dienste waren technisch ähnlich, ViewData allerdings etwas textlastiger und wurde später als Prestel von der britischen Post vermarktet.
Fragen Sie Ihren Fernsehfachhändler. Er berät Sie über Technik, Bedienung und Kosten. Bildschirmtext, damit Sie es leichter haben.
BTX kombinierte die Funktionen des Telefons mit denen des Fernsehers. Über die analoge Telefonleitung wurden Daten übertragen, die dann auf dem Bildschirm des Fernsehers angezeigt werden konnten. Wer den Videotext noch kennt, und den gibt es übrigens heute noch bei den meisten Smart TVs und hier und da auch als App, ist kein Witz, der kann sich so ungefähr vorstellen, wie das Ganze ausgesehen hat. Mit einer Auflösung von etwa 480 zu 240 Bildpunkten konnten 40 Zeichen pro Zeile über 24 Zeilen mit Text befüllt werden. Damit dem Auge auch was geboten wurde, konnten die Erschaffer der Seiten aus insgesamt 4096 Farben wählen, von denen aber gerade anfangs nur 7 plus schwarz und später dann bis zu 32 gleichzeitig dargestellt werden konnten pro Seite. Zeichen konnten dabei klassisch Text oder eben Blockelemente sein, mit denen sich dann sehr einfache und aus heutiger Sicht eher grobe Grafikelemente erzeugen ließen. Die Seiten wurden dann mit 1200 Bit pro Sekunde zum Kunden übertragen. Der konnte mit 75 Bit die Sekunde Daten senden. Nehmen wir mal an, eine moderne Website, die ist bei ihrem Aufruf so etwa 1 Megabyte groß. Mit Bildern und Skripten kommt da zwar auch schnell mal deutlich mehr zusammen, aber gehen wir jetzt einfach mal von dem 1 Megabyte aus. Dann würde die Übertragung dieser einen Website mit der Technik von BTX fast 2 Stunden dauern. Früher war dann vielleicht doch nicht alles besser. Später wurde das Ganze aber auch ein Ticken flotter. Die Post wollte mit dem Dienst aber natürlich auch Asche machen, ist ja klar. Deshalb war von Anfang an ein Schwerpunkt, dass BTX nicht nur den privaten Kunden, sondern am anderen Ende eben auch kommerziellen Anbietern zur Verfügung stehen sollte. So heißt es in einem Post-Infoblättchen aus den 80ern, neben dem Aufruf von Informationen, die im öffentlichen BTX-System der Post abgelegt waren, wurde die Möglichkeit geschaffen, externe Rechner anzuschließen und dadurch Bildschirmtext zum Zubringerdienst für die Datenverarbeitung erweitert. Für Buchungen, Bestellungen und Kontoführung. Klingt ein bisschen sperrig, aber heißt halt konkret, wer Bock hatte, sich einzukaufen und Geld in BTX-Seiten zu investieren, der konnte seine Systeme an das zentrale System der Post anschließen lassen. Mit der technischen Umsetzung wurde damals IBM beauftragt für schlappe 50 Millionen Mark. Umgerechnet dürften das heute so um die 75 Millionen Euro sein. Bis Ende 84 sollte die Technik dann in der Lage sein, 5000 BTX-Zugänge gleichzeitig anzubieten. Der Zentralspeicher lag dabei in Ulm. Die Seiten wurden dann über lokale Vermittlungsstellen an die Empfänger verteilt. So sollte ein deutschlandweites BTX-Netz etabliert werden, welches am Ende in der Lage war, durch seine unterschiedlichen Knoten dann eben deutlich mehr Nutzer gleichzeitig zu verkraften. Neben Telefon und TV waren für den Betrieb natürlich entsprechende Zusatzgeräte nötig, falls der Fernseher diese nicht schon verbaut hatte. In den Folgejahren entschied man sich dabei auch für die Entwicklung interessanter TV-Telefon-Mixgeräte, also spezieller Terminals quasi. Diese kombinierten eine Tastatur mit einem großklobigen Bildschirm, in dem man obendrauf dann einen Telefonhörer versenken konnte. Das sah schon so ein bisschen amüsant aus, war damals aber vermutlich der heiße Scheiß. Bis 1986 sollte BTX 1 Million Teilnehmer haben. So jedenfalls der Wunsch der Post. Das ging aber nicht so ganz auf. Schätzungsweise 60.000 Nutzer waren es zu diesem Zeitpunkt nur. Ähnliche technische Lösungen, wie zum Beispiel Minitel in Frankreich, waren da deutlich erfolgreicher. So gingen dort im Laufe der Jahre bis zu 9 Millionen Terminals online. Minitel klingt auch gleich viel freundlicher irgendwie als BTX. Naja. Die von der Deutschen Bundespost gesetzte Marke von 1 Million Kunden konnte dann zumindest aber mit Ende des Dienstes noch erreicht werden, immerhin. Ja, und was konnte man da jetzt so machen mit diesem BTX-Ding? Nun, um den Wert der Inhalte einordnen zu können, muss man sich vor Augen führen. Wir haben das Jahr 1983. Es gibt keine Handys, im TV laufen gefühlt 5 Sendungen auf 3 Sendern. Ich meine, Knight Rider läuft bisher in Deutschland, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Abends läuft die Tagesschau, morgens erscheint die neue Tageszeitung. Und nun ist da eben BTX, mit dem man sich aktuelle Nachrichten rund um die Uhr geben kann. Den Wetterbericht oder Aktienkurse. Im digitalen Telefonbuch blättern, denn WhatsApp gab es ja auch noch nicht. Auch kein ICQ. Reisen buchen oder bei Quelle eine neue Privileg-Waschmaschine bestellen, die nächsten 25 Jahre halten sollte. Alles kein Problem. Naja, und wenn es draußen dunkel wurde, da gab es dann nun auch, ich nenn's mal Herrenunterhaltung. Wie unterhalten das auch immer mit den technischen Limitierungen sein konnte, naja, vielleicht war es mehr eine Kopfsache. Ach ja, und Online-Banking, das ging nun auch. Für eine Überweisung nicht mehr zur Bank rennen, das war schon futuristisch. Zur Kopfsache konnte es dann aber auch werden, wenn man mal ein bisschen länger online war, denn natürlich kostete das Ganze auch ein bisschen Geld, einiges an Geld. Abgerechnet wurde via Telefonrechnung, auf der tauchten dann neben den kostenpflichtigen Diensten je nach Zeitepoche die Verbindungskosten, in der Regel ein Ortsgespräch, sowie Monatsgebühren auf. Die Anschaffungskosten für Decoder, Modem und Co., die sind aber noch gar nicht dabei. Kurzum, selbst wenn man sich auf die familienfreundlichen Inhalte beschränkte, ging der Dienst richtig ins Geld. Auch deshalb, weil die Anbieter von der Post so halbwegs freie Hand bei der Wahl ihrer Vergütung bekamen. So konnten diese wählen, ob sie pro Seite zwischen 1 Pfennig und 9,99 Mark vom Kunden abzwackten oder doch lieber den Timer laufen ließen und dem Kunden pro Minute zwischen ebenfalls 1 Pfennig und 1,30 Mark abzogen. Wieso muss ich gerade an fiese Ping-Anrufe mit kostenintensiven Rückrufnummern irgendwelcher Scammer oder moderne Gatekeeper denken? Naja. Aufgerufen wurden Seiten anders als heute nicht über gut merkbare Adressen, sondern über Ziffern. So tippte man stattdessen Zahlenfolgen ein, angeführt von einem Sternchen und abgeschlossen mit der Raute, aka Hashtag. Weiter navigiert wurde dann mit weiteren Nummernfolgen. Die Kombination Sternchen-Raute war dann sowas wie eine Zurücktaste. Vom Komfort moderner Websites, da war man noch ein bisschen entfernt. Übrigens war in den späteren Jahren dann auch die Nutzung der immer populärer werdenden Heimcomputer zusammen mit BTX möglich. So konnten dann zum Beispiel auch C64 oder C128 BTXen. Im November 1984, da kam es dann zu einem kleinen oder auch ja, doch größeren Eklat. So sorgte der damals noch recht junge Chaos Computer Club mit dem BTX-Hack für Aufsehen und ließ die ZDF-Heute-Journalsendung am Abend mit den Worten beginnen: Einbrecher müssen heute nicht mehr mit Stemmeisen und Schneidbrenner arbeiten. Sie haben es leichter, wenn sie ihren Heimcomputer benutzen. Was war passiert? Nun, kurzum, die HASPA, die Hamburger Sparkasse, die wurde über Nacht via BTX um rund 135.000 Mark erleichtert. Was als eine reine Demonstration, also eine Art Proof of Concept gedacht war, lief dabei so ab, dass die beiden Hacker und Gründer des CCC, Wow Holland und Stefan Wernery, sich zu Hause mit der Teilnehmerkennung der HASPA beim BTX-System anmeldeten. Gefilmt von den Reportern des ZDFs. In der Folge riefen sie dabei über eine selbstgeschriebene Software immer und immer wieder eine zuvor von ihnen selbst bei BTX eingestellte Seite auf. Diese orientierte sich natürlich preislich am Maximum der eben bereits genannten Abrufkosten einer Seite, also fast 10 Mark pro Aufruf wurden da fällig. So kamen über den Gesamtzeitraum der Aktion Kosten in Höhe von 134.694,70 Mark auf, die abzüglich einer Provision dem Konto der beiden CCC-Mitglieder gutgeschrieben wurden. Auf der BTX-Seite zu sehen war übrigens eine freche kleine Animation, in der das Chaosmobil Nuki ein paar Postlogos wegballert. Ganz nice irgendwie. Was in dem Bericht des Heute-Journals allerdings noch als Glanzleistung dargestellt wird, das warf später jedoch die eine oder andere Frage auf. So ist es korrekt, dass durch einen Angriff mittels Speicherüberlauf wirre Zeichen auf dem Monitor bei der Übertragung der Seiten angezeigt werden konnten. Nach dem entsprechenden Medienecho fixte IBM diesen Fehler im Nachgang zügig. Dass dabei aber gerade die Nutzerkennung und das Passwort der Hamburger Sparkasse ausgespuckt wurden, das ließ bei einigen aber Zweifel an den Aussagen der beiden aufkommen. Später kursierte die Theorie, dass die beiden das Passwort, welches wohl übrigens USD 7000 oder 70.000 lautete, einfach bei einem Besuch der Sparkasse ausspioniert hätten. Sichere Passwörter und deren geeignete Aufbewahrung waren damals wohl auch weniger ein Ding. So oder so, die Schlagzeilen, die waren mächtig und sorgten bei der Post vermutlich für relativ wenig gute Laune. War der Ruf des vermeintlich sicheren BTX doch erstmal ramponiert. Und auch die HASPA zog sofort Konsequenzen. Sie änderten ihr Passwort. Und sprachen dem CCC ihre Hochachtung aus. Fand ich tatsächlich irgendwie ganz nett, als ich das gehört habe. Auf die Bundespost war Benno Schöllermann, damals Vorstand der HASPA, aber weniger gut zu sprechen. Das Geld wurde übrigens unmittelbar nach der Aktion an die Hamburger Sparkasse zurücküberwiesen. Vielleicht war die Aktion auch Mitgrund dafür, warum BTX bis zu seiner Abschaltung im Jahre 2001 den Erwartungen hinterherhinken sollte. Bereits seit 1995 konzentrierte sich die Post, die nun die Telekom war, auf den Ausbau von T-Online. BTX war ein alter Hut geworden und verlor immer mehr an Bedeutung. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch noch an die gute Mitbenutzernummer. Gibt es die eigentlich heute noch bei der Telekom? Bei meinem alten DSL-Anschluss der Telekom damals Anfang der 2000er wurde mir noch eine mitgeteilt, offenbar ein Relikt aus der BTX-Zeit, um unterschiedlichen Nutzern Zugang über ein einziges Terminal bzw. einen einzigen Zugang gewähren zu können und die Kosten dann aber eben auf die entsprechenden Nutzer aufteilen zu können. Ihr Lieben, früher war nicht alles besser. Knappe 2 Stunden für 1 Megabyte finde ich schon ganz schön wild, um ehrlich zu sein. Aber gut, so war das eben damals. Da lobe ich mir wirklich den Fortschritt bei der Übertragung von Daten über welches Netz auch immer. Aber auch mit langsamer Übertragung. Die Geschichte rund um BTX, die fand ich tatsächlich sehr spannend und hatte das Bedürfnis, sie mit euch in meinen Worten zu teilen. Wenn euch das Thema noch weiter interessiert, den Bericht vom Heute-Journal von damals und vieles mehr rund um das Thema lassen sich super im Netz recherchieren. Auf YouTube gibt es zahlreiche alte Videos, auf anderen Seiten wie Cultboy eingescannte Broschüren aus der alten Zeit. Wenn ihr also noch nicht genug Nostalgie für heute hattet, online geht's weiter. Immer. Wobei, den Spruch, den hatte wer anders inne, aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Habt eine gute Zeit. Tschüss zusammen.
Pad One, please. Der nächste Retro-Podcast von und mit der Torte.